Du raus. Nee, raus. Wirklich. Ab. Extrem erniedrigend, oder? Rausgeschmissen werden. Ich erinnere mich an Situationen in meinem Leben, vor allem bei Staatsbürgerkunde und in Mathe, dass ich ganz regelmäßig rausgeflogen bin. Hau ab jetzt, raus, du regst mich auf, du nervst mich, du stänkerst nur. Rausgeschmissen werden, vielleicht kennt ihr das auch. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Manchmal fliegt man auch nach Streit raus. Das ist auch sehr erniedrigend. Nee, das Beste ist, du gehst jetzt. Furchtbar. Eine solche Situation des Rausgeschmissenwerdens führt uns der Predigtext für heute aus dem Hebräerbrief vor die Augen. Was ist passiert? Wir sind in Jerusalem. Es ist die Stadt des Tempels. Dieser Tempel gilt als das achte Weltwunder. Er ist riesengroß, er strahlt weiß. Die Menschen spüren, da ist irgendwie Gott mehr da und mehr in der Nähe und die Menschen pilgern zuhauf dahin in diese Stadt. Wir schreiben das Jahr 30. Und ein Mann kommt in die Stadt und die Leute stehen Spalier rechts und links und jubeln und freuen sich und singen und rufen Hosianna, das heißt hilf uns, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und sie sind außer sich vor Freude und schmeißen ihre Sachen auf den Weg und reißen Palmzweige ab. Darum der Palmsonntag nächste Woche, da hat er seinen Namen. Die Leute sind völlig verzückt und freuen sich. Jesus kommt in diese Stadt. Sie bereiten ihm einen grandiosen Empfang wie einem König, dem König dieser Stadt, König David, der diese Stadt gegründet hat, seinem Sohn Salomo. Und nicht einmal eine Woche später stehen sie wieder Spalier, rechts und links an der Straße, als Jesus die Stadt verlässt. Aber diesmal geht er nicht, sondern er wird getrieben. Von den Knüppeln römischer Legionäre wird er durch die Stadt getrieben, raus. Raus mit dem, sie haben längst Pläne gegen ihn gemacht, die Stimmung ist komplett umgeschlagen, keiner ruft mehr Hosianna, gelobt sei der da kommt, sondern weg mit dem, raus mit dem, man spuckt ihm ins Gesicht, man schreit rum, raus aus der Stadt, nur weg mit dem, weg aus unserer Mitte, raus aus unserem Volk mit dem da, vor die Tore mit ihm auf den Hügel und dann nageln sie ihn an und dann kreuzigen sie ihn. Und dann hängt er da, nackt, erniedrigt, zwischen Himmel und Erde, hingerichtet. Diese Situation des Rauswurfes und der Erniedrigung von Jesus hat unser Predigtext vor den Augen. Und er sieht Parallelen, die, glaube ich, bis heute und für uns, wenn wir das zulassen, gelten. Ich lese also, wer mitlesen will, aus Hebräer 13, die Verse 12 bis 14. Darum hat auch Jesus außerhalb der Stadt gelitten. So hat er durch sein eigenes Blut das Volk heilig gemacht. Lasst uns darum hinausgehen zu ihm, zu dem Ort außerhalb des Lagers. Wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er zu tragen hatte. Denn wir haben hier keine Stadt, die bleibt. Wir suchen vielmehr nach der zukünftigen Stadt. Wir beten. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Zwei Gedanken zu diesem Text. Ein erster, Jesus ist unpassend. Er passt einfach nicht hinein in ihr Weltbild. Da gibt es ein klares Oben und Unten. Das klar, da oben ist Gott und hier unten, da sind wir. Und dann gibt es ein klares Oben und Unten auch hier. Da gibt es in ihrer Religion, auch da passt er nicht rein, gibt es ein klares Aufsehen und ein klares Herabschauen. Es gibt die Leute, zu denen man aufblickt, das sind die Priester, das sind die Schriftgelehrten, das sind die Frommen, die Pharisäer. Und dann gibt es die, auf die man abschätzig herunterblickt, das sind die ganzen gescheiterten Existenzen, die mit ihrem Leben und mit ihrem Glauben nicht zurechtgekommen sind. Das sind die Huren, das sind die Zöllner, das sind die Sünder. Er passt einfach nicht hinein, auch nicht in ihr Lebenskonzept, in dem alles immer schön seine Ordnung hatte. Und er bringt alles durcheinander. Wie hat er gepredigt? Richtet nicht über andere. Dazu seid ihr nicht da. Und was haben wir im Wochenspruch gehört? Wer mir dienen will, Wer der groß sein will, der soll dienen. Und dann stellt er den Erwachsenen die Kinder zum Vorbild hin und sagt, wenn ihr nicht werdet wie die und Vertrauen lernt wie Kinder, dann werdet ihr niemals verstehen, was das Reich Gottes ist. Dann sagt er, haltet anderen die Wange hin, vertraut ganz und gar auf Gott und nicht auf eure eigene Kraft und auf das, was ihr euch einbildet, vor Gott vorzeigen zu können, an Frömmigkeit, an Großartigkeit, an Werken. Und seine ganze Anwesenheit ist schon ein Ärgernis. Und seine Radikalität ist ein Ärgernis. Und er stellt einfach zu vieles in Frage. Also muss er raus, er muss weg, raus aus dem Volk, raus vor die Stadt, vor die Tore, raus aus der Gemeinde. Jesus passt nicht. Unser Text sieht eine Parallele und er schreibt diesen Text, diesen Brief an Hebräer. Das heißt, diese Christen waren vorher, die Leute dieser Gemeinde waren vorher Juden. Sie kennen sich also ganz genau aus. Auch mit dem Opferdienst, denn das ist das, was im Hintergrund steht, in diesem Tempel in Jerusalem, da wurde geopfert, jeden Tag. Jeden Tag und zu den Festen noch, immer noch mehr. Zum Passafest wurde geopfert, geschlachtet und dann wurde das Blut abfließen lassen und das Fett wurde verbrannt als Opfer für Gott. Und dann brachte man Tauben in den Tempel und Räucherwerk und Weihrauch und man sagte sich, das wird Gott gerne riechen, wenn wir etwas für uns, von unserem für ihn opfern. Und genau so ein Opfer ist im Hintergrund, steht im Hintergrund dieses Textes. Nochmal Vers 12. Darum hat auch Jesus außerhalb der Stadt gelitten, so hat er durch sein eigenes Blut das Volk heilig gemacht. Es steht ein ganz besonderes Opfer hier im Hintergrund, darum draußen vor der Stadt. Geopfert wurde ja immer im Tempel. Und es war einmal im Jahr, dass Teile des Opfers draußen vor der Stadt verbrannt wurden. Und das ist der Yom Kippur. Das ist dieser Feiertag, ein großer, festlicher, der größte Feiertag im Judentum überhaupt. Der wird bis heute mit ganz viel Freude und ganz viel Ernsthaftigkeit auch von Juden begangen, überall auf der Welt, der Yom Kippur. Der große Versöhnungstag. Und da war es in der Vorzeit so, dass zwei kleine Schafböcke, zwei Widder ausgesucht wurden. Und der eine wurde geschlachtet im Tempel und das Blut wurde auf die Priester und auf den Altar gesprengt, als Zeichen dafür und als Bitte an Gott zu vergeben. Und der andere Bock, dem hat man die Hände aufgestemmt und hat alle Schuld symbolisch auf ihn gelegt. Martin Luther hat daraus das Wort gemacht, was wir heute alle kennen und keiner weiß mehr, wo es herkommt. Man hat ihn zum Sündenbock gemacht. Daher kommt dieses Wort. Alle Schuld auf dieses Opfertier. Und dann wurde dieses Opfertier vor die Tore der Stadt gebracht, in die Wüste, in die Dürre, in die Einsamkeit, das heißt auf Hebräisch Azazel. Und dort wurde dieses Lamm in die Wüste geschickt, hat Luther übersetzt. Daher kommt unser in die Wüste schicken. Jemanden aus der Mitte ausstoßen, ihn rausschicken, weg mit dem. Und so hat man das mit ihm gemacht. Und der Verfasser unseres Hebräerbriefes sieht nun diese beiden Böcke und diesen großen Versöhnungstag zusammengefasst, kulminiert sozusagen in einer Person, nämlich in der Person von Jesus. Er, sagt Johannes der Täufer mal, er ist Gottes Lamm, das die Sünde der Welt hinausträgt. Er trägt sie hinaus. Und früher war hier vorne am Altar, bevor diese neuen Paramente da waren, hing hier immer ein rotes. Und da war in der Mitte ein Lamm abgebildet. Und dieses Lamm hatte einen Heiligenschein und darin war ein rotes Kreuz als Zeichen des Königs. Rot, die Farbe des Königs. Und es hatte eine Fahne in der Hand. Und da hing so ein Wimpel dran. Und in diesem Wimpel war ein lilanes Kreuz. Lila als Zeichen der Passion, des Leidens. Er ist der Sieger, er ist der König durch sein Leiden sollte damit deutlich gemacht werden. Jesus ist Gottes Lamm, das erzählt dieser Text. Aus der Mitte verstoßen, raus aus dem Gottesvolk, gemordet draußen vor dem Tor. Und es ist der Tag ihres großen Triumphes, wo sie sehen, wie er da hängt, wie er schwitzt und blutet. Sie denken, sie haben ihn in den Griff gekriegt und sie haben ihn besiegt. Und das große Geheimnis dieses Tages erzählt der Hebräerbrief, dass dieser Tag, der als Tag ihres Sieges, den sie so verstanden haben, wird zu Gottes eigenem großen Versöhnungstag. An diesem Kreuz ist, das sagt das Neue Testament, ist der Mittelpunkt der Welt, wie Gott sie sieht. Das ist der entscheidende Moment der Weltgeschichte, wo alles sich ändert, von Grund auf. Es ist der Tag, den Gott zu seinem großen Versöhnungstag macht. Und Jesus stirbt draußen vor dem Tor, auch für dich, wenn du ihm glaubst. Wenn du einschlägst in seine Hand. Und er nimmt all das mit hinaus, weg von dir, an sein Kreuz, was dich drückt, was dich von Gott trennt. Deine Zweifel, deine Angst, deine Furcht vor dem Tod, deinen Kleinglauben, auch heute. Und er fügt dich hinein in ein neues Gottesvolk. Ein Volk, in dem dieses Opfer ein für alle Mal gilt und in dem nicht mehr geopfert wird. Wir opfern nicht mehr, als Christen. Er ist das letzte Opfer und das einzige, was noch gilt. Und jeder, der sein Christentum so versteht, dass er denkt, ich müsste jetzt ganz viel opfern für Gott und ich müsste mich aufopfern, damit Gott mich irgendwie liebt, der ist ganz auf dem Holzweg und hat es im Grunde nicht verstanden, sondern er ist das Opfer. Er ist der, der sich klein macht für uns. Und alles, was wir geben, ist nur Dankbarkeit. Der Mann, der da hängt, ihr Lieben, ist kein frommer Idealist und kein neuer Mann und kein klassischer Philosoph der besonderen Art. Und was man aus ihm alles so gemacht hat, keine gescheiterte Existenz, sondern er ist Gottes Sohn für dich. Seine Verurteilung ist dein Freispruch, wenn du ihm glaubst. Seine Fesseln sind deine Freiheit. Sein Tod ist dein Leben. Und dieser schwarze Freitag stößt die Tür auf zu einer Gemeinschaft mit Gott, die im Leben und im Sterben hilft. Aber halt, hat das Konsequenzen, dass Jesus draußen ist vor der Stadt? Diese Frage stellt der Text ja auch. Was heißt das, dass Jesus unpassend ist? Was bedeutet das für die, über deren Leben durch die Taufe sein Name genannt ist? Was heißt das für dich und mich als Christen? Zweitens nochmal mit einem Sprichwort, wie der Herre, so's gescherre. Vers 13. Lasst uns darum hinausgehen zu ihm, zu dem Ort außerhalb des Lagers. Wir wollen die Schande auf uns nehmen, die er zu tragen hatte. Wohin gehören die Christen? Jesus ist draußen vor dem Tor, bei Leid und Schuld. Und da hast du auch deine Heimat. Da bist du. Da gehörst du hin, als Christ. Da, wo Kinder in Deutschland nicht mal die paar Kröten aufbringen können, um mit zu einer Klassenfahrt zu fahren, da sollen wir sein. Und bei den Vergessenen in den Heimen und bei denen, die gescheitert sind im Leben und bei den Abgetriebenen und bei denen, die keiner will und bei denen, die nichts von Gott wissen und nichts von ihm wissen wollen, bei denen, die draußen sind, da sollen wir sein, als Christen. Jesus sagt in einem Gleichnis mal, ich bin in denen, die hungern. Ich bin in denen, die Durst haben. Ich bin in denen, die krank sind vor Sorgen oder krank sind am Körper. Ich bin in denen, die gefangen sind im Gefängnis oder auch in ihrem eigenen inneren Gefängnis von Schuld und Sucht. Ich bin in denen und wenn du denen begegnest mit Freundlichkeit und Liebe, dann begegnest du mir, sagt Jesus. Wir sind als Christen nicht berufen zu Moralaposteln der Gesellschaft. Da hat man ja manchmal den Eindruck, dass Christen irgendwie der Zeigefinger, der wird gar nicht mehr krumm. der Zeigefinger, der ist immer zu erhoben, als wären wir dazu in diese Welt gesandt, um die Welt zu richten. Jesus hat gesagt, ich bin nicht in die Welt gekommen, um zu richten, sondern um zu retten. Was heißt das also, ihm nachzufolgen, seinen Spuren zu folgen? Der Hebräerbrief sagt, und das ist ärgerlich und schwer zu hören, lasst uns seine Schmach tragen. Lasst uns leiden um seinetwillen. Lasst uns draußen sein. Ich will euch mal was fragen, wenn die Welt ihn nicht wollte, warum soll sie uns dann wollen? Dieser Text ist eine echte Ermahnung für eine christliche Gemeinde, die sich nicht mehr unterscheidet, die sich gut eingerichtet hat in der bürgerlichen Welt, die nicht mehr Anstoß erregt, die beschauliches Christsein lebt vor sich hin, die nicht mehr rausgeht zu den anderen, die nicht mehr einlädt. Der Text sagt, schrick auf, wenn du zu gut hineinpasst in die Welt. Diese Welt und ihre Art ist nicht dein Zuhause als Christ. Vers 14, denn wir haben hier keine Stadt, die bleibt. Wir suchen vielmehr nach der zukünftigen Stadt. Das ist keine Jenseitssehnsucht. Ja, Christen sollen nicht da sitzen und sagen, oh, Leben ist alles blöde, macht alles keinen Spaß, wir freuen uns nur noch auf den Himmel. Darum geht's nicht. Darum geht's nicht. Es geht auch nicht darum, von der Welt abgewandt zu sein und sich auf Gedeih und Verderb von allen und jeden zu unterscheiden. Künstlich sozusagen. Nein, Nachfolger unterscheiden sich einfach, weil er sich unterschieden hat. Wir unterscheiden uns, weil er sich unterschieden hat. Sich abheben, ohne sich zu überheben. Sich abheben, ohne sich zu überheben. Anders sein heißt, andere Maßstäbe haben zu können. Heißt, die Jagd beenden zu können im Leben, nachdem immer mehr, immer größer, immer schöner, immer schlanker, immer jünger, immer reicher, immer hipper, immer angesehener. Frei zu sein. Die Jagd sein zu lassen, sondern sich selbst annehmen zu können, zu sagen, so bin ich und ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin von dir, Herr. Wisst ihr, bald kommt ja der Frühling, ja, und dann kommt der Sommer und dann fühlt man sich schon ein bisschen besser als in dieser ganzen blöden Situation jetzt und dann geht man Pilze suchen. Und wer so richtig einheimisch ist hier, ja, bei uns im Oberharz, der kennt die besten Stellen. Die muss man nicht verraten unbedingt, ja. Aber wenn man dahin unterwegs ist und sieht, es sind noch eine Menge Halberstädter oder Wernigeröder Touris hier unterwegs, dann kann man die paar Ziegenlippen und Maronen am Rand kann man gut stehen lassen. Ja, am Weg dahin, wenn man weiß, wo die Steinpilzstellen sind. Und wer weiß, wo die besten Stellen sind, der kann das machen. Und wer weiß, dass das Festmahl bis zum vierten Gang geht, der muss sich nicht bei der Vorsuppe noch dreimal nachnehmen vor lauter Gier. Und wer weiß, dass seine Heimat im Himmel ist, der muss nicht alles und jedes hier in diesem Leben erreichen. Der muss nicht hier alle Anerkennung finden. Der muss nicht hier aus sich etwas machen und sich einen Namen machen. Wer versöhnt ist mit Gott, kann auch Versöhnung bringen für andere. Anders sein heißt anders streiten, heißt anders leiten, heißt anders treu sein, heißt anders verzeihen, heißt anders dienen, heißt anders leben, aus der Freiheit heraus, nicht aus Druck. Und das wird sichtbar werden, wenn wir befreit sind zum Frieden. Ein Satz von Dietrich Bonhoeffer noch. Nur aus dem Frieden zwischen Zweien und Dreien kann der große Friede einmal erwachsen, auf den wir hoffen. Nur aus dem Frieden zwischen Zweien und Dreien kann der große Frieden einmal erwachsen, auf den wir hoffen. Und darum sei ihm ganz nah und vieles wird sich um dich herum verändern. Du wirst dich verändern und vieles in deinem Umfeld. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.